Herzlich willkommen bei InnoBytes. Heute zu Gast bei uns Steffen Preuß von Icho Systems. Hallo Steffen.
Hi Klaus, grüß dich. Ich freue mich da zu sein.
Icho, der geilste Therapieball, den ich je gesehen habe. Und
Das ist gut.
Ich bin so froh, dass wir dich als Gast haben. Was ist Icho, Steffen?
Ja, erstmal herzlichen Dank, hier sein zu dürfen. Der Ichotherapieball ist ein Therapiegerät, ein Medizinprodukt, was speziell zur Förderung der kognitiven und motorischen Fähigkeiten von Menschen mit neurologischen Erkrankungen konzipiert wurde. Neurologische Erkrankung, großer Begriff. Wir sind mit der Demenz gestartet, arbeiten aber heute beispielsweise auch mit Menschen mit Schlaganfallerkrankungen, aber auch im Bereich der Behindertenhilfe. Das ist dann die Zerebralparese oder auch mit Entwicklungsstörungen wie Autismus. Also überall da, wo quasi Kognition und Motorik gefördert werden muss.
Ich nehme an, ihr habt eigentlich keinen medizinischen Hintergrund. Wie kamt ihr darauf, dass das die Lösung für euer Problem ist?
Wir haben relativ früh, da waren wir noch im Studium, eigentlich aus diesem persönlichen Bezug zum Krankheitsbild Demenz gehabt. Bei mir war es meine Großmutter, die an Demenz erkrankt war. Das war für uns als Familie wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Jeder, der das schon mal selber erfahren hat, kennt die Herausforderungen. Es ist meistens überhaupt nicht so, wie es in Film und Fernsehen dargestellt wird, sondern gerade bei meiner Großmutter war das sehr stark mit Angststörungen auch verbunden, teilweise auch mit Paranoia aufgrund von nicht verarbeiteten Kriegstraumata. Also richtig schweren Ballast. Wir haben als Familie eigentlich einen Weg gesucht und damit umzugehen. Und bei mir hat sich das so herausgearbeitet, dass ich in meinem Studium Kommunikationsdesign an ein Forschungsprojekt letztendlich geraten bin. Und in diesem Forschungsprojekt ging es darum, gestalterische und technische Lösungsansätze für Menschen mit Demenz zu entwickeln. Und das Spannende daran war, dass wir nicht nur als Kommunikationsdesigner daran gearbeitet haben, sondern dass sehr interdisziplinär war. Und da waren dann nicht nur die Ingenieure drin, sondern auch Sozialwissenschaftler, Ärzte und, und. So entwickelte sich als ganz Grundgedanke eigentlich die Idee von einem Ball, einem Therapieball, der zwei Welten verbindet. Nicht nur die Welt des Demenzkranken mit mir, des gesunden Enkels, um Kommunikation aufzubauen, sondern vor allem auch die Welt aus analog und digital. Denn bei unseren gesamten Recherchen haben wir zwei Dinge festgestellt. Thema 1, alle Ergotherapeuten, alles, was irgendwie wirklich gut benutzt werden kann, ist meistens im analogen Bereich verhaftet. Das sind Bälle, das sind Snuselwagen, das sind ganz verschiedene Sachen. Textil, Haptik, super wichtig. Also dieses Fühlen, diese Sinneserfahrung für Menschen mit Demenz. Und die zweite Ebene ist aber, dass diese analogen Geräte natürlich nicht intelligent sind, sondern dass viel dokumentiert werden muss. Man muss sehr viel selber können und das konnten wir als Familie nicht. Also haben wir versucht, mit den digitalen Eigenschaften, die Smartphones zum Beispiel mitbringen, dieses analoge Gerät aufzuladen, zugänglich zu machen, dass ich quasi die Unterstützung bekomme, mit einem smarten Tool meiner Großmutter mit ihrer Demenz zu begegnen und diese Methodiken, die sonst ein Profi immer nur anwenden kann, jetzt für mich plötzlich nutzbar werden. Und das ist im Grunde der Kern des Ichotherapieballs.
An wen richtet sich das Produkt jetzt? Es klingt nämlich so, als könnte ich das jetzt auch zu Hause für mich persönlich anwenden.
Wir sind tatsächlich im professionellen Bereich gestartet. Das war 2020, als wir mit dem Ichotherapieball im Markt der professionellen Altenpflege gestartet sind. Wie sich viele denken können, ist das mit der Pandemie und Corona eine sehr schwierige Zeit gewesen. Aber dennoch kam es genau richtig, denn viele Einrichtungen hatten das Problem mit der Isolation. Ihre Hochrisikogruppen, demenziell veränderte Menschen, alte Leute, vereinsamten und mussten jetzt irgendwie betreut werden. Und überall da, wo wir mit Icho tätig waren, war es ein extremer Gewinn für den professionellen Leistungserbringer, in dem Form die Altenpflegeeinrichtung. Da wir aber natürlich aus dem Herzen, aus dem anderen Bereich kommen, der häuslichen Versorgung als pflegende Angehörige, war das schon immer langfristig unser Ziel. Denn ich glaube, das weiß auch jeder, 80% aller Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, nicht in der Einrichtung.
Du hast erklärt, dass ihr das Produkt stark in Zusammenarbeit mit Medizinern gemacht habt. Kannst du mal ein bisschen einen Hintergrund dazu geben, wie das abgelaufen ist, diese Zusammenarbeit, und wie heute das Produkt im Vergleich zur ersten Idee abweicht?
Tatsächlich war es so, dass wir in dieser allerersten Phase, wo wir sehr stark am Prototypen gearbeitet haben, immer in der Konstellation waren, dass wir mit den Betroffenen selbst gearbeitet haben. Also wir waren sehr nah am Test dran, natürlich mit unseren eigenen Großeltern, konnten aber über das Forschungsprojekt dann auch sehr schnell in mehreren Pflegeeinrichtungen großflächiger testen. Und es sah tatsächlich dann so aus, dass wir im Grunde exakt das umgesetzt haben, was die Theorie quasi oder der Experte uns vorgegeben hat und was auch in der praktischen Anwendung tatsächlich einen Nutzen zeigte. Und so haben wir eine Produktentwicklung durchzogen mit sehr vielen Iterationsschritten, die ganz aus der Praxis und ganz aus der Expertise heraus quasi kamen. Aber ohne dass, sage ich mal, ein Experte das erstmal theoretisch vorgedacht hat und dann alles fertig gemacht hat und dann geht man quasi in das Einsatzgebiet, in die Anwendung. Nee, wir sind immer aus der Anwendung herausgekommen. Und das war ein sehr, sehr guter Start. Heute haben wir natürlich einen anderen Wissensfundus, auf dem wir aufbauen können. Wir haben ein viel größeres Testkonzept, wie wir die Förderspiele beispielsweise weiterentwickeln. Das findet immer noch in sehr enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Professionen statt. Das ist vorwiegend die Neuropsychologie, aber auch die Ergotherapie, soziale Betreuung, dann dementsprechend Demenz oder Schlaganfall unterschiedlicher Ärzte. Aber wir sind sehr viel strukturierter als vorher. Also diese erste prototypische Phase ist natürlich sehr experimentell. Man kann ganz viel machen. Heute als Medizinprodukt muss natürlich da ein entsprechendes Qualitätsmanagement dranhängen. Das sind sehr strukturierte Prozesse. Dadurch sind wir gefühlt ein bisschen langsamer geworden als in dieser sehr explorativen Phase am Anfang. Die Qualität ist aber natürlich wesentlich höher heute als noch vor 4 Jahren als Beispiel.
Erzähl doch ein bisschen über die Hürden mit dem Gesundheitssystem und wenn man sich in den Markt begibt, mit was man da zu rechnen hat.
Wenn ich gewusst hätte damals, was auf uns zukommt, weil wir hatten nie vor, ein Therapieprodukt, ein Hilfsmittel zu bauen, sondern erstmal nur unseren Großeltern zu helfen. Und ich glaube, das war auch schon ganz gut, weil wenn ich das gewusst hätte, glaube ich, hätte ich diese Mammutaufgabe nicht angenommen, weil es einfach wirklich wahnsinnig komplex ist. Mal abgesehen davon, dass man erstmal den Versorgungsweg in Deutschland sehr genau verstehen muss, weil GKV-Hilfsmittel spricht einen ganz anderen Bereich an als, ich sage jetzt mal, das, was du angesprochen hast, auch mit der Pflege, weil das ist die Pflegekasse, dann gibt es die Krankenkasse. Da muss man sehr stark unterscheiden und da muss man natürlich gucken, insbesondere auch, wenn man ein Produkt entwickelt, ist ja alles schön und gut, wenn das toll ist, aber wer bezahlt welche Leistung? Es muss irgendwie vergütet werden, weil sonst könnten wir es nicht entwickeln und da muss man es so konstruieren und so anpassen, dass es einfach in dieses Versorgungskonzept, in den Versorgungsweg in Deutschland passt. Und das ist auch der Grund, warum wir sehr, sehr früh angefangen haben, uns auch klar zu definieren, dass wir ein Medizinprodukt entwickeln. Das kam so im Laufe des ersten Jahres der Firmengründung 2018, dass wir gesagt haben, okay, komm, da führt kein Weg dran vorbei, weil das, was wir wirklich vorhaben und das, was wir auch leisten können als Potenzial, das ist absolut im therapeutischen Bereich und hier müssen wir jetzt tätig werden. Ein Produkt in die Versorgung zu bringen, ist aber dann nicht mit dem Medizinprodukt getan. Das ist quasi das CE-Kennzeichen, die CE-Konformität, um einen gewissen Qualitätsstandard einfach nur zu halten. Dann gehen im Grunde erst die Hausaufgaben los und dann gibt es verschiedene Wege. Heutzutage gibt es für digitale Produkte natürlich die DiGAs der Krankenkassen. Die sind ja seit, ich glaube, jetzt mittlerweile 2 Jahren durch Jens Spahn eingeführt worden. Die DiPAs kommen, das sind dann Pflegeprodukte. Es gibt die Selektivverträge, die Krankenkassen anbieten. Es gibt aber auch das, was du gerade genannt hast, das Hilfsmittel. Das ist dann sowas wie die klassische Gehhilfe. Das kann in einem Sanitätshaus dann quasi auf eine Verordnung erworben werden. Und eine Sache darf man nicht vergessen, jede Krankenkasse hat die Möglichkeit, auf Einzelfallentscheidung die Kosten zu übernehmen, sofern ein Arzt eine Leistung verordnet. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wo wir gerade stehen. Wir sind noch kein zugelassenes Hilfsmittel. Wir haben noch keine Hilfsmittelnummer. Wir haben aber bereits die ersten Verordnungen, die zu ICHO geschrieben werden, im Kontext Demenz. Das heißt, du als pflegender Angehöriger gehst mit deiner Mutter zum Arzt und berichtest von den Problemen, die du hast und was du eigentlich gerne machen würdest und dass du zum Beispiel ICHO gefunden hast und ob er dazu nicht eine Verordnung schreiben kann. Meistens kennt der Arzt uns dann noch nicht, aber wir haben dann so einen kleinen Hilfsbogen, den er quasi mit ausfüllt und das wird dann zu uns geschickt. Wir machen einen Kostenvoranschlag bei der Krankenkasse. Dann kann das auf Einzelfallentscheidung natürlich auch, können da die Kosten übernommen werden. Aber um das alles erstmal zu verstehen, hat das ein kleines bisschen gedauert.
Man ist ja als Betroffener eigentlich Laie, ja, und die Hürden sind hochprofessionell. Kann man dann sich auch mal über eure Kontaktmöglichkeiten mal da Auskunft erteilen? Ich weiß, ihr macht da keine Beratung per se, aber Tipps, an wen man sich wenden kann.
Tipps, an die man sich wenden kann, müssen wir unbedingt jetzt auch mal auf unserer Webseite mit aufnehmen, weil das echt ein häufig angefragtes Thema ist. Gerade auch durch die öffentliche Plattform, die wir jüngst bekommen haben, wird das immer wieder an uns herangetragen. Meistens aber wirklich im Kontext mit, okay, was kann ich denn jetzt mit meinem Angehörigen machen oder mit meinem Betroffenen? Also das ist eher das Thema, wie jetzt, sage ich mal, der richtige Pflegegrad bestimmt wird und wie man sich den MDK nach Hause holt oder sowas. Da sind andere sehr, sehr, sehr viel besser aufgestellt als wir, aber ich sehe diesen Wunsch und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch einfach noch zuliefern müssen und können. Das kommt dazu. Also jeder kann uns gerne schreiben, wenn es um das Thema geht. Wie kann ich denn eigentlich meine Mutter oder meinen Partner besser betreuen? Was kann ich denn überhaupt noch fördern? Weil auch bei einer Demenz kann ich wunderbar fördern und ich kann versuchen, Alltagskompetenzen zu stabilisieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich kann auch bestimmte Übungen oder Methoden anwenden, um dieses Thema herausforderndes Verhalten, also dem zu begegnen, diese Aggressivität zu mildern oder auch daraus zu führen. Da gibt es wunderbar funktionierende Techniken, Methoden. Da braucht man noch nicht mal einen Echo für. Da kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, besucht unsere Webseite, in den Newsletter eintragen. Darüber berichten wir auch immer regelmäßig. Und natürlich kann uns auch dazu jeder schreiben.
Haben wir viel über euer Konzept und auch die Herausforderungen im Gesundheitssystem gesprochen. Kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, wie diese Mensch-Maschine-Interaktion, nenne ich es jetzt mal, stattfindet?
Ich kann euch das jetzt hier zeigen. Für alle, die zuhören, ihr müsst euch vorstellen, ich halte gerade einen Ball mit einer strukturierten Oberfläche. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Muschel in der Hand. Dieser Ball erkennt grundsätzlich alles, was ich mit ihm tue. Das heißt, er kennt, ob ich ihn drehe, ob ich ihn streichle, ob ich ihn mit einer oder mit zwei Händen halte. Und er reagiert auf diese Bewegung und Interaktion mit farbigem Licht, mit Vibration, Klang und Musik. Und aus diesen Bausteinen bauen wir dann zusammen mit den Ärzten therapeutische Anwendungen, die aus dem Bereich des Hirnleistungstrainings kommen. Das ist eine klassische Heilmethodik aus der Ergotherapie, aber auch aus der sensormotorisch-perzeptiven Behandlung und aus der motorisch-funktionellen Behandlung. Das sind jetzt drei Fachbegriffe, die jedem Ergotherapeuten sofort, ah, okay, verstanden, ne, sagen. Was heißt das übersetzt? Da wir immer eine Aufgabe aus der Kognition, also ich muss erkennen, wie der Ball funktioniert, mit etwas verbinde wie einer Bewegung, einer Gestik, die ich durchführen muss, verbinde ich quasi zwei Komponenten in meinem Gehirn miteinander. Und das ist genau der Schlüssel. Ich spreche zwei Bereiche im Gehirn gleichzeitig an. Ich muss etwas mit der Hand tun, was ich im Kopf vorher durchdenken und strukturieren muss und bekomme dazu ein Feedback, ein sensuales Feedback, entweder durch Vibrationen, das farbige Leuchten oder durch verschiedene Sounds. Das ist etwas, was eigentlich den Lernprozess in unserem Gehirn ideal anspricht. Wir kennen das so ein bisschen, wenn man versucht, weiß ich nicht, ich musste in der Schule immer Gedichte auswendig lernen. Das war etwas, was sehr wichtig war. Und wenn man dann dabei spazieren geht und sich Bilder in den Kopf einprägt bei so einem Spaziergang, dann lernt man das leichter. Und das ist genau derselbe Hintergrund wie auch beim Echo. Möglichst viele Reize miteinander verbinden und dann eine haptische, taktile Aufgabe, motorisch, mit etwas Kognitivem zu verbinden.
Echo-Ball ist Hardware. Ich glaube, was es bedeutet, seinen Ball herzustellen, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Story und da würden wir uns um einen kleinen Einblick freuen.
Hardware besteht ja heutzutage auch immer auch aus Software und man lädt sich quasi viele Sachen gleichzeitig Huckepack, denn man hat den Ball. Da müssen Platinen geätzt werden, da müssen elektronische Komponenten ausgewählt werden. Da muss das Ganze auch natürlich im Spritzguss hergestellt werden. Und so ein Spritzgusswerkzeug, ich gebe jetzt mal nur ein Beispiel, das Werkzeug für unsere Außenhülle, also wirklich diese Verschalung, die drum ist, da kostet nur das Werkzeug 50.000 Euro. Da können natürlich dann auch 3, 4 Millionen Stück mit gemacht werden. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Reicht das nicht erstmal ein Werkzeug zu machen, wo man 2.000 Stück rausmachen kann? 2.000 Stück ist dann im Vakuumguss. Das heißt, jede Hülle alleine würde so 200, 250 Euro kosten. Ein Tod muss man immer sterben. Und bei Hardware ist es wahnsinnig kostenintensiv, diese ganzen Spritzgussteile, diese Plastikteile nur für die Verschalung herzustellen. Und wenn man da etwas falsch macht, dann hat man ein sehr, sehr teures Werkzeug, was im schlimmsten Fall nicht wieder korrigiert werden kann. Und genauso ist es auch in Bereichen, Wir schreiben ja die Embedded-Software selber. Die ist dann, das ist bis auf die Treiberebene, gehen wir da runter und schreiben eigene Treiber für unsere Hardware. Und dann muss alles funktionieren. Die WLAN-Konnektivität, Bluetooth-Konnektivität, der Lautsprecher muss angepasst werden. Aber wir haben halt keinen vollen Rechner da drin, sondern wir arbeiten auf Mikrocontroller-Basis. Das heißt, wir müssen wahnsinnig effizient sein, wenn es darum geht, MP3s abzuspielen und gleichzeitig Messungen über den Gyro durchzuführen. Welche Taktfrequenz nehme ich? Wie kann ich im Supersample Bereich überhaupt Messungen durchführen, die aber dann relevant sind für zum Beispiel eine Tremoerkennung, ohne dass das Musikstück quasi abbricht, aber die Leistung des Mikrocontrollers ist begrenzt. Und das ist sehr, sehr komplex im Bereich Hardware und man muss eigentlich sehr viel Vorlauf haben, um sowas zu entwickeln. Und dann kommen natürlich trotzdem noch die Anforderungen ran. Du musst die App schreiben und dann bist du wieder ganz klassisch in dem Bereich der App-Entwicklung. Aber das muss zusammen kommunizieren können, das muss gut in der UI/UX sein, also das muss bedienungsfreundlich sein, anwenderfreundlich sein. Es muss leicht zu reinigen sein, weil du bist in der klinischen Anwendung. Das heißt, du musst einen Hygienestandard einhalten. Da hast du ziemlich viele Aufgaben, die man abdecken muss. Das ist wirklich hart. Ich will aber niemanden davor abschrecken, weil man lernt unheimlich viel und Hardware macht wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Aber du bist halt nicht in dieser Skalierungskurve drin. Weißt du, wenn wir jetzt nochmal 20.000 neue Kunden akquirieren wollen, brauchen wir 20.000 neue Geräte und müssen 20.000 neue Produkte herstellen. Das ist nicht einfach. Das muss vorfinanziert werden. Das ist nicht einfach nur der zweite Server, der dazugestellt wird, so nach dem Motto.
Eine berühmte letzte Frage: Was habt ihr für die Zukunft geplant?
Wir haben ein ganz großes Potenzial darin, dass wir nicht nur tolle therapeutische Anwendungen machen, sondern dass wir vor allem messen können, wie diese therapeutischen Anwendungen durchgeführt worden sind. Und weil wir ziemlich stark zu Hause beim Patienten selber sind, da er da seine Übung fortsetzen kann, schließen wir plötzlich eine große Blackbox auf, die dem Therapeuten und Arzt vorher verschlossen gewesen ist. Wie verhält sich mein Patient außerhalb meiner Praxis? Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, weil die subjektive Wahrnehmung doch sehr stark abweichen kann von dem, wie es wirklich ist. Und das behindert einen Genesungsprozess, das behindert den Therapieprozess. Und hier objektive Daten zu liefern durch Echo verbessert nicht nur die Therapie, sondern kann langfristig auch unser Gesundheitssystem so stützen, dass aufkommende Versorgungslücken abgemildert werden. Und das ist ein sehr spannender Bereich, wo wir in den Bereich KI gehen, wo wir in den Bereich des Monitorings gehen, wo, glaube ich, noch ein sehr, sehr großes Potenzial ist.
Steffen, vielen Dank, dass du uns über Echo erzählt hast. Ein sehr komplexes, aber wirklich wichtiges Produkt. Und in dem Sinne weiterhin viel Erfolg.
Herzlichen Dank. Ja, es war wirklich schön bei euch zu sein. Danke dafür.